Bevor es gleich weitergeht, kommen wir noch zum Partner der heutigen Folge und das ist TradeGate Direct. Das Börsenjahr 2026 hat es ja ziemlich in sich mit vielen Richtungswechseln und natürlich auch höherer Volatilität, aber das heißt auch jede Menge Chancen für aktives Investieren. Wenn du ein erfahrener Trader bist, weißt du ja, wie wichtig es ist für den Erfolg, nicht nur die richtigen Entscheidungen zu treffen, auch die Umsetzung deiner Trades können den Unterschied ausmachen. Schnell, effizient, marktnah, das sorgt dafür, dass deine Trading-Ideen auch richtig erfolgreich aufgehen können. Wenn du ein aktiver Privatanleger oder Trader bist, solltest du dir daher unbedingt einmal das Angebot von TradeGate Direct anschauen. Denn über die App hast du eine direkte Anbindung an die TradeGate BSX, Europas liquidester Retailbörse. Dadurch werden deine Aufträge ohne zusätzliche Umwege ausgeführt. Broker, Market Making und Börsenzugang sind also eng verzahnt. Das sorgt für effiziente Handelsprozesse. Die Ordergebühren fallen dauerhaft weg. Depot und Verrechnungskonto sind inklusive. Nur marktübliche Spreads können natürlich anfallen. Aber unterm Strich fließt dadurch eben mehr Geld in die eigene Performance. Handle mehr als 7000 Aktien, 4000 ETPs und tausende Mini-Futures über TradeGate Direct und das zu langen Börsenzeiten von 7.30 Uhr bis 22 Uhr. Setze deine Trades nicht nur um, sondern setz sie besser um. Schau dir das Angebot unter tradegate.direct an. Alle Infos und natürlich den Link findet ihr in den Shownotes. Servus und herzlich willkommen zu Mission Money Daily, deinem Überblick über alles, was wichtig ist aus Wirtschaft, Börse und Finanzen und was das für dich und dein Geld bedeutet. Heute ist Freitag, der 24. April und wir sprechen über die sagenhafte Auferstehung von Intel, ein Warnsignal für heißgelaufene Chipwerte und eine Zäsur bei Microsoft. Mein Name ist Peter Blöd und mit mir im Studio sitzt
Johannes Bauer und jetzt geht's los.
Money Radar. Das passiert gerade an den Märkten.
Zum Wochenende kennt die Halbleiter-Rallye schon langsam kein Halten mehr. Völlig wurscht, was sonst so los ist auf der Welt. Intel hat heute alle überrascht und eine Wahnsinns-Rallye mit historischem Ausmaß hingelegt. Alle Details dazu und ob mit der Aktie noch was geht, gibt es gleich in der Rubrik im Fokus. Der Kurssprung hat gleich noch die Aktien der Konkurrenz mit nach oben gezogen. AMD und ARM schossen beide um mehr als 10% mit nach oben.
Damit zieht der Tech-Sektor in dieser Erholung wieder allen davon. Der Nasdaq 100 schaffte jetzt die vierte Woche in Folge mit einem Plus zu beenden, während der Technologieindex trotz der schwachen Softwareaktien allein im April um rund 18% gestiegen ist, kam der Stoxx 600 mit den größten europäischen Werten gerade mal auf ein mageres Plus von rund 5%. Der MSCI Asia Pacific und der S&P 500 schafften immerhin ein Plus von etwas mehr als 10%.
Ja, mal schauen, wie lange die Halbleiter-Rallye so noch gut geht, denn erste Anlagestrategen formulieren schon, dass die Rallye zu schnell, zu heiß gelaufen sein könnte und auch mal wieder natürlich Enttäuschungspotenzial groß werden könnte. Der iShares Semiconductor ETF in den USA, der mehr als 100 Halbleiterwerte beinhaltet, schaffte gestern den 17. Tag in Folge mit einem fetten Plus. Heute wird dank Intel vermutlich final der 18. noch dazukommen und am Ende steht allein in dieser Woche ein Plus von 10% für das ETF. Aber der relative Stärkeindex für den ETF weist jetzt einen Wert von 85 aus. Bei Werten über 70 sagt man eigentlich, dass eine Aktie oder in dem Fall ein Index überkauft sind. Also für den Contrarian eher ein Verkaufssignal, aber natürlich wie immer mit technischen Signalen muss das erstmal noch nichts heißen.
Ich wollte es gerade sagen, das ist ein theoretisches Konstrukt, das sich oft genug bewahrheitet oder bewährt hat, aber es ist eben nicht immer so. Das ist jetzt kein Naturgesetz.
Und keine
Garantie. Die US-Indizes können vom Tech-Hype jedenfalls profitieren. Der S&P 500 setzte auch heute seine Rekordjagd fort und legt um 0,5% zu, so sieht's aktuell aus. Der Nasdaq 100 klettert um mehr als 1%. Nur der eher industrielastige Dow Jones kann nicht Schritt halten und verliert heute 0,4%.
Und Europas Börsen hinken zum Wochenschluss wie so oft dieser Tage auch wieder deutlich hinterher. Da half auch wenig, dass der Ölpreis am Nachmittag endlich mal wieder leicht gesunken ist. Der DAX kam am Nachmittag auf ein minimales kleines Minus von 0,1% und konnte damit nicht von den überraschend guten Zahlen und dem Kurssprung bei SAP profitieren.
Wir haben ja gestern schon drüber gesprochen, wenn die Basis relativ niedrig ist, wenn die Erwartungen niedrig sind, kann es natürlich auch mal in die andere Richtung gehen und nicht weiter nach unten, wie es bei SAP das letzte Mal war, als es Quartalszahlen gab. Die Waldorfer legten jedenfalls um mehr als 5% zu heute, da sie den Rückgang der Wachstumsraten in der wichtigen Cloud-Sparte vorerst stoppen konnten. Die Cloud-Erlöse stiegen im ersten Quartal währungsbereinigt um 27% auf knapp 6 Milliarden Euro. Das sind knapp 200 Millionen Euro mehr als von Analysten erwartet. Der Konzernumsatz stieg mit einem Plus von 12% ebenfalls überraschend stark auf 9,6 Milliarden Euro. Der Auftragsbestand der Cloud-Sparte ist um ein Viertel auf rund 22 Milliarden Euro angewachsen. Der bereinigte operative Gewinn legte ähnlich deutlich auf fast 3 Milliarden Euro zu.
Alles in allem muss man sagen, ziemlich solide Zahlen, vor allem wenn man jetzt so mal so die Entwicklung der letzten Monate so berücksichtigt. Nicht ganz so euphorisch, heute ging es mit den Zahlen von Siemens Energy zu oder zumindest der Reaktion der Börse drauf. Da muss man aber fairerweise dazu sagen, anders als bei SAP waren bei Siemens Energy die Erwartungen ziemlich, ziemlich hoch. Die Auftragseingänge beim Unternehmen lagen im ersten Quartal 14% über den Konsensschätzungen. Das war also ein richtig guter Wert. Bei Umsatz und Gewinn wurden die Erwartungen aber ganz knapp verfehlt. Das wäre mal wieder mal ein klassischer Enttäuscher gewesen. Aber da der Konzern die Prognose fürs Gesamtjahr nochmal angehoben hat, waren Anleger dann doch irgendwie beruhigt und die Aktie legte zumindest um knapp 3% zu.
Noch einmal muss man in dem Zusammenhang sagen, gestern habe ich gelesen, Siemens Energy sei mittlerweile der drittwertvollste Konzern im DAX. Also wirklich eine sagenhafte Rallye, die jetzt auch schon wirklich lange geht.
Absolut abgefahren.
Bitte?
Absolut abgefahrene Geschichte,
ja. Ja, mal schauen, wie lange das noch so weitergeht. Ich meine, jeder Höhenflug kennt irgendwann ein Ende. So ist es halt in der Geschichte immer gewesen. Eine ziemliche Bruchlandung legte heute schon der Gabelstapler-Hersteller Jungheinrich hin. Der Umsatz lag im ersten Quartal 3% unter dem des Vorjahres. Der operative Gewinn hat sich nahezu halbiert. Geringe Auslastung und der Preiskampf mit der Konkurrenz machte den Hamburgern zu schaffen. Die Aktie brach daher um fast 15% ein.
Das nenne ich mal ziemlich enttäuschend, würde ich sagen. Auf der Gewinnerseite haben wir auch noch was aus Europa, und zwar Novo Nordisk. Das kommt ja in letzter Zeit auch nicht mehr so wahnsinnig oft vor. Um mehr als 6% ging es mit der Aktie nämlich heute rauf. Gefeiert wurde, dass der größte Konkurrent aus den USA, Eli Lilly, haben wir oft drüber gesprochen, mit seiner neuen Abnehmpille in den ersten Wochen deutlich weniger Verschreibungen von Ärzten bekommen hat, als die Pille von Novo Nordisk, die ja schon im Januar auf den Markt kam. Also ganz raus aus dem Abnehmrennen sind die Dänen offensichtlich noch nicht. Eli Lilly verloren heute im Gegensatz nach der Meldung mehr als 4%.
Das hat schon fast was Comichaftes, wie die sich um diesen vergleichsweise jungen Markt zanken, die beiden.
Ja.
Meta und Microsoft, die beiden Tech-Riesen, verkündeten heute, dass sie einen Personalkahlschlag im Sinne haben. Beide streichen zusammen rund 23.000 Stellen. Teilweise durch Stellenabbau, teilweise werden geplante Stellen nicht besetzt. In beiden Fällen haben die Personalpläne vor allem mit dem Einsatz von KI zu tun, wenig überraschend, die an einigen Stellen schon jetzt Entwickler überflüssig macht.
Ja, der Disruptor disruptiert sich ein Stück weit selber. Bei Microsoft ist das übrigens eine ziemliche Zäsur, denn tatsächlich zum ersten Mal in der mehr als 50-jährigen Firmengeschichte wird es bei Microsoft ein freiwilliges Abfindungsangebot geben. Also das, was in jedem Industrieunternehmen irgendwie alle paar Jahre mal der Standard ist. Das soll vor allem Mitarbeiter ansprechen, natürlich deren Alter und Dienstjahre zusammengerechnet 70 oder mehr ergeben. Und als ich mir das so aufgeschrieben habe, habe ich mal kurz bei mir durchgerechnet, ob ich da so mit hinkomme. Und was soll ich sagen? Ich komme über 70. Ich bin gespannt auf mein Abfindungsangebot.
Ja, da bin ich ja noch eine Weile eigentlich geschützt, was das angeht zumindest.
Ja.
In dem Zusammenhang fällt mir der alte Stromberg-Kalauer ein. Wer nicht mit der Zeit geht, muss mit der Zeit gehen. Ja. Das werden Sie sich bei Microsoft wohl gedacht haben. Und wo wir gerade beim Thema Ruhestand sind, Jerome Powell kann aufatmen. wenn er überhaupt jemals beunruhigt war. Der hatte ja immer einen relativ stoischen Eindruck gemacht, zumindest auf mich. Oder seinem baldigen Ende zumindest etwas gelassener entgegenblicken, seinem Ende als Notenbankchef natürlich. Denn das Department of Justice hat die Untersuchung gegen ihn fallen gelassen, wie die Chefanklägerin heute mitteilte. Kann ich mir vorstellen, allzu gute Laune wird Donald Trump im Weißen Haus deswegen nicht haben.
Vermutlich nicht, aber trotzdem liegt die Vermutung nahe, dass da ein bisschen politischen Druck gab, denn die Senatsanhörung für Powells potenziellen Nachfolger, also Trumps quasi Kandidaten, die war ja schon in dieser Woche. Und eine Bestätigung durch den Bankenausschuss, die war ziemlich wackelig, denn der Vorsitzende Senator Tom Tillis, eigentlich ja auch ein Republikaner, hat ja recht deutlich gedroht, für keine neuen Kandidaten zu stimmen wollen, völlig egal wer er ist, wenn die Untersuchung gegen Powell eben nicht eingestellt wird. Da ist natürlich auch das ganze Thema Unabhängigkeit der Fed, die da mitschwingt. Und ohne Tillis haben die Republikaner keine Mehrheit im Bankenausschuss. Jetzt ist damit also der Weg frei für Kevin Warsh als neuen Fed-Chef.
Ja, Applaus an Tillis oder für Tillis an der Stelle. Ein Republikaner mit Rückgrat gibt es ja aktuell auch nicht.
Bevor es weitergeht, ein kurzer Hinweis auf unseren Partner Personio für alle Unternehmer unter euch. Gerade für kleine und mittelständische Unternehmen ist der Zahltag oft alles andere als Routine, sondern jeden Monat aufs Neue ein Stresstest, manuelle Datenpflege, Compliance-Risiken, kurzfristige Änderungen. Genau hier setzt Personio Payroll an. Mit automatischer Datenübernahme direkt aus dem HR-System, integrierten Compliance-Prüfungen und fehlerfreien Abrechnungen läuft die Lohnabrechnung deutlich effizienter und vor allem zuverlässig. Das alles in einem System, das lokale Anforderungen erfüllt, heißt konkret weniger Stress, weniger Fehler und Mitarbeiter, die pünktlich ihr Gehalt bekommen. Mit der All-in-One-Lösung von Personio, von Recruiting über Personalverwaltung bis hin zur Lohnabrechnung, steigern bereits über 15.000 Unternehmen in Europa ihre Produktivität und gewinnen Zeit für strategische Themen wie Mitarbeiterbindung und Entwicklung. Alle Infos findet ihr auch unter personio.de/missionmoney.
Den Link findet ihr natürlich auch nochmal in den Shownotes.
Und jetzt geht's weiter mit der Folge.
So viele.
Nee.
Den neuen IFO-Geschäftsklimaindex auszuklamüsern, das schenken wir uns heute. Die Stimmung in der Wirtschaft hat sich verschlechtert durch die hohen Ölpreise und den Iran-Konflikt. Das ist jetzt alles nicht so überraschend. Genau wie das weiterhin niedrige Konsumentenvertrauen in den USA, das sich durch eher weiter gestiegene Lebenshaltungskosten nicht verbessert hat.
Im Fokus. Darauf schaut die Welt heute ganz besonders.
Gestern haben wir über die Dinos gesprochen, da ist in der Nacht doch gleich der nächste aufgetaucht quasi oder wieder aufgewacht oder aus dem Eis geschlüpft. Anfang der 2000er war Intel, der Tyrannosaurus Rex, kann man so sagen, der vor Kraft kaum laufen konnte, größte Chiphersteller der Welt, ohne den ging irgendwie nichts in keinem Computer. In den letzten Jahren hat Intel diesen Titel natürlich verloren, Firmen wie AMD, Taiwan Semiconductor und vor allem natürlich jetzt Nvidia sind an den Kaliforniern recht weit vorbeigezogen.
Ja, so langsam kommt Intel aber wieder in die Spur. Und wie? Gestern verkündeten die Kalifornier Quartalszahlen, die wie ein erschütternder Schrei durch die Finanzwelt halten. Die Aktie schoss darauf um bis zu 28% nach oben. Bloomberg schrieb, Intel habe die Erwartungen der Wall Street zertrümmert. Ziemlich drastische Töne, wie man sie von dem US-Finanzdienst eher selten hört.
Deshalb sprechen wir heute natürlich mal ausführlich über das Comeback von Intel, was das mit Donald Trump zu tun hat und wie weit es natürlich mit der Intel-Aktie nach oben gehen könnte. Wir haben es ja vorhin schon angekündigt, wohlgemerkt natürlich für ein Papier, das sich innerhalb des letzten Jahres im Wert schon mehr als verdreifachte. Für einen weiteren Höhenflug gibt es aber durchaus gute Gründe.
Da muss ich jetzt ein bisschen ausholen oder da müssen wir ein bisschen was erklären. Man muss nämlich zunächst einmal wissen, dass Intel seine Chips nicht nur entwirft, sondern auch selbst herstellt. In der Halbleiterbranche ist das relativ ungewöhnlich. Nvidia und AMD, zwei der größten Konkurrenten von Intel, geben die Fertigung an TSMC ab. Das taiwanische Unternehmen entwirft wiederum selbst keine Chip, also da gibt's eine Arbeitsaufteilung zwischen den Firmen sozusagen. Intel steht zu all diesen genannten Firmen also in Konkurrenz, sowohl zu den Chip-Designern als auch zu den Chip-Fertigern, beziehungsweise vor allem eben zu TSMC.
Außerdem muss man natürlich zwischen GPUs, also Grafikprozessoren oder Hochleistungschips, und CPUs, das sind wiederum die sogenannten Zentralprozessoren, unterscheiden. Grafikprozessoren sind ideal, um KI-Modelle zu trainieren. Die Zentralprozessoren sind nicht ganz so leistungsfähig, reichen für die Nutzung von KI-Agenten aber vollkommen aus.
Und das ist eigentlich das Interessante. An diesem Punkt sind wir gerade. Da findet so ein gewisser Shift statt. Am Anfang ging es im KI-Zeitalter mehr um das Training der KI-Modelle. Jetzt verschiebt sich so langsam, aber stetig der Fokus immer mehr auf die tägliche Nutzung der Software. Und weil Intel vor allem bei Zentralprozessoren, also diesen CPUs, stark ist, sind die Kalifornier auch wieder dick im Geschäft. Die Nachfrage steige, sagte deshalb auch Intels Konzernchef Lip Bhutan gestern bei der Vorstellung der Quartalszahlen.
Und die hatten es, wie ja schon angekündigt, ziemlich in sich. Intel zertrümmerte also die Erwartungen. Der bereinigte Gewinn pro Aktie lag im ersten Quartal bei 29 Cent pro Aktie. Analysten hatten gerade einmal mit einem Cent gerechnet. Das ist schon ein ziemlich gewaltiger Unterschied. Und der erklärt natürlich auch, warum die Aktie derart durch die Decke geschossen ist. Auch beim Umsatz und beim Ausblick lag Intel deutlich über den Erwartungen.
Und das hören Aktionäre natürlich gern, dass es nicht nur aktuell gut läuft, sondern dass man auch davon ausgeht, okay, wir müssen den Ausblick nach oben anpassen. Das Geschäft brummt. Eine Sache ist aber wichtig, das muss man auch dazu sagen, Intel schreibt nach wie vor Verluste. Letztes Jahr waren das noch knapp 900 Millionen Dollar im ersten Quartal. Dieses Jahr lag der Verlust bei 4,3 Milliarden Dollar. Das liegt vor allem an Intels Fertigungssparte, eben weil der Konzern Chips auch produziert. Vereinfacht gesagt, noch ist Intel selbst sein bester Kunde und dadurch entstehen dann diese Milliardenverluste. Nvidia und Erzrivale AMD lassen ihre Chips nun mal lieber von TSMC herstellen. Das ist ein ziemlich eingespielter Prozess und offenbar tut sich Intel da schwer, die auf ihre Seite zu ziehen.
So, und dabei ist ein bestimmtes Produktionsverfahren von Intel, 18A nennt sich das, einem Verfahren von Taiwan Semiconductor ziemlich ähnlich. Allerdings gab es da in den vergangenen Jahren technische Probleme und Verzögerungen. Wenn Intel die in den Griff bekommt, könnte es klappen, Chip-Designer von TSMC wegzulocken. Wäre sicher auch nicht verkehrt, wenn in dem Bereich mal wieder etwas mehr Wettbewerb herrschen würde. Das würde, glaube ich, viele Abnehmer freuen.
Ja, also der Marktanteil von TSMC ist da schon gewaltig. Ja. Wenn das gelingt, könnte Intel die nächste Stufe zünden. Wie passend, dass sich der Konzern jetzt mit Elon Musk zusammentut. Tesla wird der erste große Abnehmer für Intels kommende Chip-Generation sein, für die es auch ein neues Fertigungsverfahren geben wird, das eben nicht so fehleranfällig sein soll. Das hat Intel in diesem Monat angekündigt und Elon Musk hat es am Mittwoch bei Teslas Quartalstermin, also der Vorstellung der Quartalszahlen, bestätigt. Intel möchte da beides machen, also die Chips herstellen und sie produzieren. Und das nicht nur für Tesla, sondern auch für Musks andere Firmen, nämlich XAI und SpaceX.
Und du hast ja schon gesagt, für die Aktie, das könnte natürlich der Raketenantrieb sein, wenn Intel also nicht nur Chips für sich selber produziert. Man muss auch mal natürlich drauf schauen, wo Intel eigentlich herkommt. Letztes Jahr ging es dem Unternehmen nämlich noch ziemlich schlecht. Ende Juli hatte Intel deshalb auch angekündigt, dass es doch keine Chipfabrik in Magdeburg bauen will.
Ein großes Geschrei war das, kann ich mich noch ziemlich gut dran erinnern. 30 Milliarden Euro Baukosten hatte Intel für die Fabrik veranschlagt. Fast 10 Milliarden Euro davon sollten als Subvention vom Staat kommen. Ist wahrscheinlich am Ende dann doch besser, dass Intel diesen Plan wieder aufgegeben hat. Rund 25.000 Stellen hat Intel zu der Zeit gestrichen, also fast ein Viertel seiner Angestellten entlassen. Der damals noch recht neue Konzernchef, wir hatten es vorhin von ihm, Lip Bhutan, fuhr da einen ziemlich harten Sparkurs.
Und da lag Transfocus auch erstmal natürlich drauf, die Bilanz irgendwie von Intel wieder einigermaßen in den Griff zu kriegen. Das Handelsblatt kommentierte damals, der Konzern müsse um sein wirtschaftliches Überleben kämpfen. Ausgestorben ist dieser Dino dann aber halt doch wieder nicht.
Zumindest einer. Ein Stück weit hat Intel das auch noch seinem Ex-Chef Pat Gelsinger zu verdanken. der Ende 2024 aber gehen musste, weil er es eben nicht geschafft hat, das Ruder rechtzeitig herumzureißen. Gelsinger hatte nämlich schon die Strategie angestoßen, dass Intel wieder mehr Chips in den USA produziert. Tja, und wem gefällt eine solche Konzentration, ein solcher Fokus auf den Heimatmarkt besonders gut?
Ach ja, man kann sich's erdenken und erahnen. Natürlich Donald Trump. Tan, also Intels neuer Chef, hat nämlich die Strategie seines Vorgängers dann fortgesetzt und tatsächlich sind die USA letztes Jahr dann auch im großen Stil eingestiegen und zum größten Aktionär des Konzerns, naja, sagen wir mal, aufgestiegen.
Auf dem Papier hat sich das für die USA voll ausgezahlt. Letztes Jahr war das Aktienpaket der USA knapp 9 Milliarden Dollar wert. Heute sind es fast 37 Milliarden Dollar, berichtet Bloomberg. Ziemlicher Wertzuwachs.
Ja, manchem dann Ganzes, würde ich sagen. Also mal schauen, wie das noch im Preis steigt. Auch die japanische Softbank und sogar der Rivale Nvidia haben 25 Milliarden in Intel investiert. Hinter das Ziel Bilanz stabilisieren konnte Konzernchef Tan also jetzt mal zumindest einen kleinen Haken setzen. Danach wollte er jetzt das operative Geschäft verbessern, also Intels Output steigern, der seiner Einschätzung nach noch nicht die Nachfrage decken kann. Und das ist auch das, was in Zukunft Aktionäre hören wollen.
Ja, ich bin gespannt, wo es noch hingeht, auch weil das ja so ein sehr umkämpftes Geschäft ist. Also wenn man sich jetzt die 10 größten Chiphersteller anschaut, da ist Intel nicht mal derjenige, der den höchsten Wertzuwachs hat innerhalb eines Jahres. Ich habe das auch mal rausgesucht, das ist Micron Technology mit, und jetzt musst du dich festhalten, Peter, mit einem Kursplus von 522%.
Ich muss mich deswegen festhalten, weil ich weiß nicht, wie oft in Micron schon einsteigen wollte und immer wieder gedacht habe, ach nee, lass mal.
Ja, man kann sich mehr als einmal ärgern. Also es gibt auch mehr als einen Zeitpunkt, den man verpassen kann. So ging es mir zum Beispiel bei Siemens Energy. Aber gut, manchmal muss man spät einsteigen oder irgendwie seinen Frieden damit machen, dass man eine Aktie dann doch nicht im Portfolio
hat. So ist es, ja. So ist es. Die Börse gibt einem immer wieder die Chance, sich über sich selber zu ärgern und seine Entscheidungsfähigkeiten. So, ich hoffe, ihr seid entscheidungsfreudiger als wir bei Siemens Energy oder ich bei Micron. Und würde sagen, wir machen jetzt Feierabend und verabschieden euch ins Wochenende. Genießt die Tage, macht euch ein paar entspannte, lasst euch nicht ärgern und dann hören wir uns am Montag wieder. Bis dahin, ciao.
Bis dann, schönes Wochenende, ciao.
Sämtliche besprochenen Aktien, Fonds und Finanzprodukte sind selbstverständlich ausnahmslos keine Kauf- oder Anlageempfehlung. Die Redaktion und der Verlag haften daher nicht für Verluste, die durch den Kauf oder Verkauf dieser Produkte entstehen können. Musik